So lautet ein Vorschlag von uns, dass zumindest bei den sogenannten Gemeingütern, also Gütern, die allen Menschen zur Verfügung gestellt werden müssen, nicht die Gesetze des Marktes und der privaten Kapitalmehrung entscheidend sein dürfen, sondern in erster Linie die Bedürfnisse der Betroffenen berücksichtigt werden.
Das ist Petra Maria Große-Lortemann, die zusammen mit Norbert Bernhold von der Akademie Solidarische Ökonomie über Möglichkeiten einer demokratischen Mitbestimmung aller in der Wirtschaft spricht. Diese Forderung klingt zunächst etwas realitätsfremd, denn wir haben uns alle daran gewöhnt, dass Einzelpersonen oder Personengruppen die Wirtschaft und die Unternehmen der Wirtschaft lenken und leiten. Weder die Beschäftigten noch Bürgerinnen oder Bürger haben hier ein Mitspracherecht, wenn wir einmal vom Wirken der Gewerkschaften absehen. Dabei gibt es bereits jetzt gut funktionierende Modelle demokratischer Mitbestimmung bei Wirtschaftsunternehmen. Beispiele dafür sind etwa die Genossenschaften oder die sogenannten Commons, die auf die Idee der Allmende zurückgehen. Über diese Wirtschaftsform sprechen wir in dieser Folge 25 unseres Podcasts »Die Krisen überwinden«, Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft. Allen Hörerinnen und Hörern wünschen wir ein gutes und gesundes neues Jahr. Wir danken außerdem, wie immer an dieser Stelle, unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und Mitdenken. Danke auch an diejenigen, die uns auf der Seite der Akademie oder der Facebook-Seite Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen. Über Reaktionen freuen wir uns immer, über Kritisches wie Wohlwollendes. Die Krisen überwinden. Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft. Eine Podcast-Reihe von Autoren der Akademie Solidarische Ökonomie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Krisen überwinden. Norbert und Christoph, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben in der letzten Folge über Demokratie und Wirtschaft gesprochen. Ein riesiges Thema, wie wir finden, denn ein großer und der wichtigste Bestandteil unserer Gesellschaft besteht ja aus der Art und Weise, wie wir wirtschaften. Und dieser Wirtschaftsbereich ist weitgehend demokratiefrei. Wollen wir das? Kann man das ändern?
Na klar, man kann alles ändern, was sich gut läuft. Es gibt immer Alternativen.
Für die meisten von uns ist es ganz selbstverständlich, dass die Kapitalgeber, also die Eigentümer eines Unternehmens, nicht nur das Recht haben, die Gewinne einzuziehen, sondern auch darüber bestimmen können, was, wie viel, woraus und zu welchem Zweck Dinge produziert werden.
Es geht ja schließlich um ihr Geld. So wird gesagt. Und deshalb haben weder die Belegschaft noch die Bürgerinnen da ein Wörtchen mitzureden.
Üblicherweise heißt es dann, dass die Verbraucherinnen ja über den Markt entscheiden können, welche Güter in welcher Menge und welcher Qualität produziert werden. Der Markt wäre also das Instrument, in dem sich des Volkes Wille ausdrücken könnte.
Naja, also in der letzten Folge haben wir dann darauf hingewiesen, dass an dieser Geschichte nicht wirklich viel dran ist. Die Teilnehmer am Markt sind eben keineswegs gleich. Meistens gibt es auf den Märkten ganz mächtige Anbieter, die quasi diktieren können, wo es lang geht.
Und außerdem nimmt an den vielen Märkten, zum Beispiel von Luxussegeljachten oder Luxusautos, immer nur ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung teil. Die Folgen der Entscheidungen des Marktes müssen aber alle tragen.
Nehmen wir mal als Beispiel die Flugreisen. Die Zahl der Fluggesellschaften ist schon aus technischen Gründen überschaubar. Und die Nachfrager haben hier kaum einen Einfluss auf die Preise und die Menge und die Qualität dieser Reisen.
Dazu kommt, dass nur ca. 1% der Weltbevölkerung, also 80 Millionen Menschen weltweit, Vielflieger sind, die aber ca. 50% der CO2-Emissionen durch den Flugverkehr verursachen.
Also eine vergleichsweise kleine Gruppe von Anbietern und Nachfragern trägt einen erheblichen Teil zur Erderwärmung bei, ohne dass die Allgemeinheit hieran irgendetwas ändern kann.
Ja, denn immer noch blockiert uns unser vorherrschendes Verständnis von individueller Freiheit, in der jeder und jede machen kann, was sie möchten, wenn sie nur über das nötige Geld verfügen. Geld wird zu einem Freifahrtticket.
Und das Festhalten an den Gesetzen des Marktes ermöglicht hier also die Diktatur einiger weniger Marktteilnehmer in einem extrem wichtigen gesellschaftlichen Bereich, also hier dem Schutz unseres Klimas.
Ja, den demokratisch gewählten Regierungen, die ja den Willen der breiten Bevölkerung repräsentieren sollen, sind aber die Hände gebunden. Sie wagen es nicht, die Preise zu beeinflussen. Würden sie etwa die Kerosinpreise durch Steuern erhöhen, würde es sowohl bei den Anbietern als auch bei den Nachfragern empörte Proteste geben.
Die Fluggesellschaften würden ihr Kapital irgendwo anders in der Welt anlegen und die Nachfrager würden bei irgendwelchen ausländischen Gesellschaften buchen, die halt billiger sind. Nicht Demokratie, sondern die finanzielle Macht einer Minderheit bestimmt hier das Geschehen.
Gemeingüter vergesellschaften.
Norbert, aber was kannst du für konkrete Vorschläge machen, wie man die Wirtschaft demokratisieren kann?
Wir vertreten zum Beispiel die Meinung, dass alle Bürgerinnen eine angemessene Grundversorgung in den Bereichen Wohnen, Strom, Wasser, Gesundheit, Pflege, Care, Mobilität, Ernährung, Bildung, digitaler Infrastruktur zu gewähren ist. Die angemessene Versorgung mit diesen Gütern darf überhaupt nicht in Frage gestellt werden oder vom Geldbeutel der Eltern oder anderer Privilegien abhängen.
So lautet ein Vorschlag von uns, dass zumindest bei den sogenannten Gemeingütern, also Gütern, die allen Menschen zur Verfügung gestellt werden müssen, nicht die Gesetze des Marktes und der privaten Kapitalmehrung entscheidend sein dürfen, sondern in erster Linie die Bedürfnisse der Betroffenen berücksichtigt werden.
Also der Staat muss Rahmenbedingungen schaffen, dass die Versorgung mit diesen Gütern wirklich für alle Menschen möglich ist. Am Geld darf das nicht scheitern.
Wir haben in den vorherigen Folgen ja ausführlich dargestellt, dass der Staat auf demokratische Art und Weise für diese Güter Geld bereitstellen kann.
Naja, und auch rechtlich sieht das eigentlich ganz gut aus. Die Artikel 14 und 15 des Grundgesetzes eröffnen hier tolle Möglichkeiten.
Wenn sich beispielsweise viele Bürgerinnen in Deutschland für weitgehende Vergesellschaftung in diesem Bereich einsetzen würden, wäre hier einiges zu gewinnen.
Nehmen wir das Beispiel Wohnen. Ein Grundbedürfnis. Der Markt versagt hier aber komplett. Einige Großinvestoren und Wohnungsbaugesellschaften nutzen die Möglichkeit des Marktes, um sich auf Kosten der Allgemeinheit zu bereichern.
Viele Menschen, die in Großstädten wohnen, können hier ein langes Klagelied singen. Wohnraum wird künstlich knapp gehalten. Ganze Wohnblöcke stehen über Jahre leer, da sich dies für die Wohnungsbaugesellschaften rechnet.
Staffel-Mietverträge sorgen für fortlaufend steigende Mieten. Mieter, die schon jahrzehntelang in einem Haus wohnen, werden durch den gezielten Verfall der Immobilie aus dem Haus getrieben. Und so weiter und so weiter.
Angeblich haben wir zu wenig Wohnraum. Gleichzeitig haben wir allerorten erhebliche Leerstände, weil viele Eigentümer aus individueller ökonomischer Sicht nicht bereit sind, diesen Wohnraum der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Eine chaotische Situation.
Und da der Wille der Eigentümer unantastbar ist und wir die Regeln des Marktes nicht antasten wollen, hilft angeblich nur eins: neue Häuser bauen. Und genau das fördert die Regierung seit Jahren mit riesigen Wohnungsbauprogrammen.
Die jetzige Regierung will jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen lassen.
Naja, die Investoren freuen sich. Es hat sich gelohnt, den Wohnraum künstlich knapp zu halten. Die Renditen dieser Gesellschaften sind sicher. Es ist halt ein tolles Geschäftsmodell.
Und das Nachsehen haben die Mieter mit noch höheren Mieten.
Das Nachsehen hat ehrlich gesagt auch die Umwelt. Gerne wird übersehen, dass Neubauen eine riesige Umweltsauerei ist.
Die wenigen Städte wie Wien, die immer noch über städtisches Wohneigentum verfügen, stehen weitaus besser da als Berlin oder München, in denen dieses Tafelsilber in den letzten Jahren verscherbelt wurde. Heute kämpfen Bürger und Bürgerinnen verzweifelt darum, dass mehr Wohnraum wieder vergesellschaftet wird.
Demokratie realisieren Menschen am Ort des Geschehens.
Nun ist die Wirtschaft noch nicht demokratisch aufgestellt, wenn in einigen Bereichen Vergesellschaftung vorgenommen und das Geldsystem demokratisiert würde.
Viele ökonomische Entscheidungen müssen von öffentlichen oder privaten Unternehmen dezentral vor Ort in einer bestimmten Region getroffen werden.
Ja, eine schier unüberschaubare Menge von Fragen muss dezentral geregelt werden. Nur ein paar willkürlich ausgewählte Fragen.
Wie lösen wir in der Stadt XY ganz konkret das Wohnungsproblem? Wie wollen wir die Verkehrswege für Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer und öffentlichen Personennahverkehr gestalten? Welche Industrien sollen sich in einer Region ansiedeln können? Arbeiten die vielen Handwerksbetriebe in Konkurrenz oder eher kooperativ? Wie stellen wir unsere Unternehmen auf die Besonderheiten gerade dieser Region ein? Oder auf die Erfordernisse einer Kreislaufwirtschaft?
Ja, diese Fragen werden bereits natürlich jetzt, teilweise jedenfalls von den jeweiligen Stadt- und Gemeinderäten, geregelt. Allerdings werden diese Räte in der Regel von den Wirtschaftsverbänden vor sich hergetrieben.
Soll es wirklich zu demokratisch zufriedenstellenden Lösungen kommen, schlagen wir die Einrichtung von regionalen Wirtschaftsräten vor, in denen gewählte Vertreter und Vertreterinnen der unterschiedlichen Anspruchsgruppen sitzen.
Also zum Beispiel Vertreter der Verbraucherinnen, der Produzenten, der Umweltverbände, der Beschäftigten, der Verwaltung, der Zulieferer und so weiter.
Es muss nun gelingen, dass alle, die von den Auswirkungen einer Produktion betroffen sind, bei den relevanten Entscheidungen mitbestimmen können.
Damit muss neben den Kapitalgebern alle in den Unternehmen Arbeitenden, die Betriebe und die Arbeitenden aus der Zulieferpyramide, die Nutzerin, die Anwohnerin, die Umweltvertreter und die Kommunen, also eine ganz schöne Menge, an den zentralen Entscheidungen eines Unternehmens beteiligt werden.
Fragen zur strategischen Ausrichtung und der Produktpolitik bis hin zur Beteiligung an Eigentum und Gewinn müssen demokratisch beantwortet werden.
Wir haben ja schon aufgezeigt, dass derzeit in fast allen Unternehmensformen die Kapitalseite das Sagen hat. Es gibt nur zwei Wege, an dieser Realität zu drücken. Und die Möglichkeit A ist, über den Weg der Gesetzesänderung die Vorherrschaft des Kapitals zu beenden. Oder Möglichkeit B, neue innovative Unternehmensverfassung zu entwickeln und zu stärken und so eine Alternative zur herrschenden Praxis aufzubauen. Wir schauen uns mal beide Möglichkeiten an.
Demokratie benötigt auch ein Engagement für Gesetzesänderungen.
Will man all die genannten Anspruchsgruppen berücksichtigen, muss man per Gesetz die Zusammensetzung der Entscheidungsgremien, zum Beispiel des Aufsichtsrats in einer AG, also Aktiengesellschaft, entsprechend ändern. Wenn sich bislang nur die Vertreter der Beschäftigten und der Kapitalseite gegenüberstehen, muss nun per Gesetzesänderung dafür gesorgt werden, dass weitere Anspruchsgruppen im Aufsichtsrat vertreten sind. Die Kapitalseite würde ihre Dominanz verlieren.
Die Kapitalvertreter werden natürlich gegen eine derartige Gesetzesänderung Sturm laufen. Aber da müssen wir BürgerInnen mal zeigen, dass wir stark sind und uns nicht unterkriegen lassen.
Selbst wenn am Ende nur eine Kompromisslösung herauskommt, ist die gesellschaftliche Diskussion darüber schon Gold wert.
Es wird halt höchste Zeit, dass wir solche Diskussionen in der Gesellschaft überhaupt führen, um endlich aus dieser trostlosen Starre, der sich nichts mehr bewegt und die Demokratie langsam, aber unaufhaltsam zum Sterben bringt, dass wir aus dieser Starre eben herauskommen.
Angesichts des immer wieder zu erwartenden Widerstandes der Kapitalseite gibt es übrigens einen weiteren sehr interessanten Vorschlag, der in den 60er Jahren von dem tschechischen Ökonom Otto Sik entwickelt wurde. Sik hat das Konzept der Kapitalneutralisierung in die Diskussion gebracht.
Ja, ein schöner Begriff. Und die Grundidee ist, dass alle im Unternehmen erarbeiteten Überschüsse nicht automatisch auf das Konto der Kapitalgeber gehen, sondern dem Unternehmen als juristische Person zu fließen. Dadurch bewirkt man, dass vermehrt sich eben nicht das private Kapital, sondern das sogenannte Unternehmenskapital.
Alle Gruppen, die im Aufsichtsrat vertreten sind, können nun über die Überschussverwendung beschließen, ohne davon direkte persönliche Vorteile zu haben.
Und die Überschüsse können ausgeschüttet werden, sie können aber auch zur Kapitalbildung des Unternehmens verwendet werden. Innerhalb des Unternehmens baut sich so ein neutrales Unternehmenskapital auf, was den Einfluss der privaten Kapitalgeber kontinuierlich verkleinern wird, ohne sie aber direkt zu enteignen.
Auch dieser Vorschlag wird natürlich bei den Kapitalgebern keine Sympathien finden, ist aber ein eleganter Weg, den Einfluss des Kapitals in der gesamten Wirtschaft dauerhaft zu verkleinern.
Das Wirtschaften mit Genossenschaften.
Ein anderer, sofort umsetzbarer Ansatzpunkt zu einer Demokratisierung der Unternehmen könnte sein, auf Formen des Wirtschaftens zu setzen, die von vornherein demokratischer ausgerichtet sind. Wir wollen hier zwei Beispiele vorstellen.
Einmal lässt das Genossenschaftsgesetz eine weitgehende Demokratisierung zu, und zum anderen können wir eine eigentlich schon ganz alte Form des Wirtschaftens wieder beleben, das Wirtschaften in Commons.
Genossenschaften sind ja allgemein bekannt. Wir kennen sie im Bau- und Wohnungswesen, im Bankenbereich oder in der Landwirtschaft.
Genossenschaften werden von Menschen gegründet, die ein gemeinsames Interesse zu einer bestimmten Güterversorgung bzw. Güterproduktion, also zum Beispiel Produktion und Verteilung von Milchprodukten, haben.
Dann organisieren sich zum Beispiel Landbesitzer, Milchbauer, Molkereien und Käsereien und eventuell bestimmte Dorfläden zu einer Genossenschaft.
Und dieses Beispiel lässt sich natürlich auch auf andere Bereiche übertragen. Es ist durchaus vorstellbar, dass weite Teile der Güterversorgung genossenschaftlich organisiert werden.
Ja, und zwar nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Energieversorgung. Bei Dorfläden oder Supermärkten gibt es bereits viele genossenschaftliche Unternehmen.
Genossenschaften sind grundsätzlich demokratisch aufgebaut, da sie auf dem Prinzip ein Mitglied, eine Stimme basieren, unabhängig vom eingebrachten Kapital. Die Mitglieder treffen sich in der General- oder Vertreterversammlung, um über wichtige Angelegenheiten der Genossenschaften zu entscheiden, den Aufsichtsrat zu wählen, der den Vorstand kontrolliert, und die Geschäftsführung zu kontrollieren.
In der Realität hat sich gezeigt, dass es in größeren Genossenschaften durch die Vertreterversammlung oder durch den Einfluss des Vorstandes zu einer eingeschränkten direkten Partizipation kommen kann. Die scheint uns aber kein grundsätzlicher Konstruktionsfehler der Genossenschaft zu sein. Solche Fehlentwicklungen kann man korrigieren.
Viele Schranken einer auf Kapitalmehrung fixierten Wirtschaft werden damit eben umgangen. Genossenschaften können sich vom Profitstreben lossagen, die Trennung zwischen Konsumenten und Produzenten kann überwunden werden. Und nicht zuletzt bietet es sich an, die vielen Anspruchsgruppen über die Mitgliedschaft in der Genossenschaft einzubinden.
Ja, und außerdem werden Genossenschaften von unten gegründet und von unten gepflegt und renoviert. Es gibt in Deutschland eine Vielzahl interessanter und zukunftsweisender Genossenschaften.
Hierzu gehört zum Beispiel der Supermarkt Super Coop in Berlin. Super Coop gehört allen, die dort einkaufen. Jedes Mitglied zeichnet einen Genossenschaftsanteil in Höhe von 100 Euro und zahlt ein einmaliges Eintrittsgeld von 10 Euro. Und bei Beendigung der Mitgliedschaft erhält man halt seinen Anteil zurück.
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, an der Generalversammlung teilzunehmen und zum Beispiel über die Kriterien für die Produktauswahl, die Regulierungen zur Freistellung der Mitarbeit von Eltern und der Schaffung eines Solidaritätsprinzips mitzuentscheiden.
Jedes Mitglied soll 3 Stunden pro Monat in verschiedenen Arbeitsgruppen mithelfen. Und so tragen alle zum täglichen Betrieb des Supermarktes bei, beispielsweise beim Einräumen der Ware oder an der Kasse. Nur ein paar Vollzeitangestellte kümmern sich um Koordination und Wareneinkauf.
Durch diese Zusammenarbeit werden die Kosten und damit auch die Preise gesenkt. Alle leisten einen Beitrag und alle profitieren. Deshalb kann man auch nicht mehr bezahlen und dafür weniger arbeiten. Es werden diverse Arbeitsgruppen zu Spezialthemen gebildet. Im Aufsichtsrat sind viele Interessentengruppen vertreten.
In unserer hektischen und auf Beschleunigung ausgerichteten Gesellschaft haben solche Projekte allerdings einen Makel, nämlich dass sie die hier gelebte Demokratie von den Beteiligten enorm viel Zeit in Anspruch nimmt.
Ja, und damit geraten derartige Projekte immer in Konflikt mit der kapitalistisch ausgerichteten Arbeitswelt. Wie soll etwa eine berufstätige Mutter mit 3 Kindern auch noch Zeit und Energie für die Mitarbeit im genossenschaftlich geführten Supermarkt aufbringen?
Naja, folglich sieht man nur wenige berufstätige junge Menschen, die eine Familie haben, in diesen Supermärkten.
Aber das spricht nicht gegen diese Projekte, sondern diese Projekte weisen uns darauf hin, dass wir uns in einem Irrgarten der kapitalistischen Produktion hoffnungslos verlaufen haben.
Es ist uns sozusagen der Maßstab verloren gegangen, was uns gut tut.
Wirtschaften in Commons.
Eine weitere entschiedene, radikalere Möglichkeit des demokratischen Wirtschaftens sind Commons. Sie knüpfen an die alte Idee der Almenten an, indem sich bereits im vorindustriellen Zeitalter die Bewohner eines Dorfes die Weiden geteilt und gemeinsam bewirtschaftet haben, indem sie beispielsweise ihre Tiere dort gemeinsam haben weiden lassen.
Bis heute wird diese gemeinschaftliche Bewirtschaftung von Weiden, Wäldern oder Gewässern in vielen Ländern in Südamerika erfolgreich praktiziert.
Eine Genossenschaft ist eine rechtlich organisierte Unternehmensform, in der das Unternehmen ihren Mitgliedern gehört und von diesen demokratisch geführt wird. Genossenschaften stellen sich weiterhin den Regeln des Marktes und des Gütertauschs mithilfe eines Geldsystems.
Commons, von denen wir jetzt reden, gehen allerdings einen anderen Weg. Sie wollen wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Interessen der Mitglieder gemeinsam fördern und vorhandene Ressourcen gemeinsam nutzen und pflegen. Hierzu wenden sie sich bewusst von dem klassischen und üblichen Markt- und Eigentumsdenken ab.
Also im Kern geht es der Commons-Ökonomie darum, eine Ökonomie aufzubauen, in der es um das Teilen statt des Tauschens, um Selbstorganisation statt Hierarchie und um Zugang zu den Gütern, ohne sie zu kaufen zu müssen, geht.
In der Commons-Ökonomie gibt es keine Unternehmen, sondern eine soziale Praxis des gemeinsamen Wirtschaftens, die jenseits von Markt und Staat Ressourcen gemeinschaftlich erhält und nutzt.
Heutzutage bezeichnet man als Commons alles, was gemeinschaftlich genutzt und erhalten werden kann. Dazu gehören zum Beispiel natürliche Ressourcen wie Wälder, Wasser, Fischbestände, Atmosphäre, Wissen und Kultur wie Wikipedia, Open-Source-Software, Repair-Cafés, Umsonstläden, freie Lernmaterialien oder digitale Güter wie zum Beispiel offene Datenbanken, kreative Commons-Inhalte und so weiter und so weiter.
Um Commons-Ökonomie betreiben zu können, braucht man also geeignete Ressourcen, eine Gemeinschaft, die diese Ressourcen gemeinsam nutzen möchte und klare Regeln, wie diese Nutzung und Pflege aussehen soll. Es geht also nicht nur um die Sache, sondern um das soziale Miteinander rund um die Ressource.
Grundelemente unserer kapitalistischen Wirtschaftsweise werden damit eben außer Kraft gesetzt. Statt von Privateigentum gehen die Commons-Ökonomen von Gemeingütern aus, die allen bzw. niemandem gehören.
Eine Gemeinschaft regelt eigenständig unter sich, wie die Gemeingüter genutzt und gepflegt werden können. Die nachhaltige und bedürfnisorientierte Güterversorgung steht im Vordergrund. Die Beteiligung an der Gemeinschaft richtet sich nach den jeweiligen Fähigkeiten. Dabei geht es dann nicht um den üblichen Tausch Ware gegen Geld. Im Idealfall kommt die Commons-Ökonomie ganz ohne Geld aus.
Also dieses Konzept der Commons-Ökonomie ist übrigens nicht die Idee von irgendwelchen linken idealistischen Spinnern. Für die Entwicklung und Ausarbeitung dieses Konzepts erhielt die Ökonomin Eleanor Ostrom 2009 immerhin von dem ehrwürdigen Nobelpreiskomitee einen Wirtschaftsnobelpreis.
Das erste Mal überhaupt, dass dieser Preis an eine Frau verliehen wurde.
Derzeit entstehen in einigen Kommunen sogenannte Commons-Zentren, in denen die Commons-Ökonomie wirklich gelebt wird. Menschen treffen sich hier, um jenseits jeder Geld- und Tauschlogik mit den vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen mit Gütern aller Art zu versorgen. So heißt es Beispiel in dem Selbstbild des Commons-Zentrums in Lüneburg.
Mit dem Commons-Zentrum schaffen wir einen zugänglichen Ort, an dem Menschen zusammenkommen und gemeinsam tätig sein können. Das Commons-Zentrum soll verschiedene Ebenen vereinen. Es ist ein Ort, um zu werkeln und gemeinsam tätig zu sein und gleichzeitig ein Ort gesellschaftlichen Wandels hin zu einem guten Leben für alle. Zentral sind ein gemeinsamer Werkstattbereich mit Materiallager, Platz für Veranstaltungen, für Musik, zum Kochen, Spielen, Gärtnern, für Gruppentreffen und für weitere Ideen.
Wir werden nicht alle ökonomischen Probleme durch das Konzept der Commons-Ökonomie lösen können. Darauf kommt es aber auch nicht an. Wir müssen vielmehr lernen, dass es für unterschiedliche Güter auch unterschiedliche ökonomische Lösungen gibt.
All diese Lösungen müssen nur den Standards einer demokratischen Gestaltung entsprechen. Das dürfte mal leichter und mal nur mit einem erheblichen Kraftaufwand möglich sein. Demokratie und Wirtschaft schließen sich aber keinesfalls aus.
Seid ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schon mal Mitglied einer Genossenschaft oder einer Commons gewesen? Habt ihr weitere Ideen, zu welchen sinnvollen Zwecken sie beispielsweise bei euch vor Ort eingesetzt werden könnten? Fällt euch ein, welche Commons ihr bereits regelmäßig nutzt, beziehungsweise für welche Bereiche sie noch ausgedehnt werden könnten? Teilt gerne eure Erfahrungen mit uns. Wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
Das war die Folge 25 unserer Podcast-Reihe Die Krisen überwinden – Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft. Heute haben wir uns in unserer Serie Demokratie über konkrete Möglichkeiten von demokratischer Mitbestimmung in Unternehmen unterhalten. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Wer sich detaillierter mit den Fragen zu unserem Geld-, Wirtschafts- und Finanzsystem befassen möchte, dem sei nochmals unsere Buchreihe empfohlen. Sie heißt Impulse für eine solidarische Gesellschaft und die Verlagsangaben sind in den Shownotes enthalten. Abonnieren können Sie die Podcast-Folgen mit einem einfachen Klick auf den Abo-Button. Und wenn Ihnen und Euch unser Podcast gefällt, so empfehlt uns einfach weiter. Wenn Sie Kontakt mit den Autoren dieser Reihe aufnehmen wollen oder mehr über die Akademie erfahren möchten, dann besuchen Sie unsere Homepage. Ich heiße Christoph Ecken und ich kümmere mich um den Schnitt, das Marketing und das Hosting dieses Podcasts. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der 26. Podcast-Folge. Vorerst aber freuen wir uns auf Ihre Kritik, Ihre Anregungen und Ihr Mitdiskutieren auf unserer Facebook- und der Internetseite akademie-solidarische-ökonomie.de. Allen Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts wünschen wir ein gutes und gesundes neues Jahr. Bleiben Sie solidarisch.